Okay, ihr Lieben, darf ich euch mal so ein bisschen unterbrechen, dass eure netten Unterhaltungen und dann gucken wir mal, was ich euch oder uns mitgebracht habe. Ihr kennt alle Markus 12. Auf die erste Frage, welches Gebot das wichtigste ist, antwortete Jesus: Das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und deiner ganzen Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Kennen wir alle, aber trotzdem möchte ich heute nochmal mit euch über diese beiden Verse reden, denn am Ende heißt es, kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Es geht um die Liebe und weil es so wichtig ist, möchte ich euch da, wie gesagt, ein paar Gedanken teilen. Wir sollen Gott lieben und dieses Gebot ist ja in der Bibel auch ja, für uns sehr, sehr positiv gemeint. Also sollen ist nicht als Druck gemeint, sondern es tut uns gut. Es tut uns gut, wenn wir Gott lieben. Es tut uns gut, wenn wir unsere Nächsten lieben. Und es tut uns gut, wenn wir uns selbst lieben. Vom Prinzip kann man auch überspitzt sagen, ich übertreibe ja manchmal die Sachen oder bringe die mal auf den Punkt, das ist die Zusammenfassung der Bibel. Alles andere in der Bibel ist wichtig, aber Beiwerk. Wie gesagt, etwas überspitzt. Trotzdem möchte ich noch mal etwas am Anfang klarstellen zu diesen Versen. Gott ist die Liebe. Aber wir müssen aufpassen, dass die Liebe nicht unser Gott wird. Mit anderen Worten, wenn wir uns nur auf die Liebe fokussieren, und ich glaube, es gibt Gemeinden, wo das passiert, dann würde die Liebe unser Gott werden und die Liebe würde Gott ersetzen. Dann sind wir praktisch beim Buddhismus angekommen. Auch die Buddhisten, auch für die ist Liebe wichtig und, aber es geht bei uns ausschließlich um die Wichtigkeit der Liebe und Gott bleibt der zentrale Kern. Also bei aller Liebe, Gott ist größer. Wir können lieben, weil Gott uns liebt und zwar, weil er uns bedingungslos liebt. Und das ist ganz schön toll. Und das muss man wirklich mal auch das Gefühl bekommen. Denn nur wenn wir Liebe erfahren, sind wir liebesfähig. Und noch einmal, weil das so wichtig ist, jeder von uns wird von Gott geliebt. Und deshalb ist jeder von uns liebesfähig. Vom Prinzip, glaube ich, wissen wir alle, was Liebe ist. Trotzdem möchte ich euch noch mal einige Ideen mitgeben, wie man diese Liebe sichtbar machen kann. Mein Arbeitgeber macht viele Seminare über Buchhaltung, über Bilanzanalyse, über Erbbaurecht und all sowas. Er macht aber auch ganz viele Seminare über Zusammenleben, Kommunikation. Und jetzt wurden mir 2 Tage Seminare in Berlin emotionale Intelligenz gesponsert. Genau, oha. Ich habe auch gedacht, wenn ich zurückkomme, habe ich ein orangenes Gewand an, schwebe 10 Zentimeter über dem Boden und singe Hare Krishna. Meine Kollegen fanden das befremdlich. Nein. Aber es ging in diesen beiden Tagen im Grunde genommen genau um dieses Thema, um das Thema Liebe. Es war nur etwas anders verpackt. Ich möchte euch gerne daran ein bisschen teilhaben lassen. Es war ein 2-Tage-Seminar. Ich versuchte es auf 20 Minuten zu kürzen. Wir verzichten auf die Übungen, wir verzichten auf Ausführlichkeiten und so weiter. Wenn ihr Fragen habt, können wir nachher sehr gerne darüber reden. Die Liebe, die in Markus gemeint ist, kann, glaube ich, in 5 Punkten sichtbar gemacht werden. Jetzt funktioniert. Das erste ist die Selbstwahrnehmung von uns. Der Modebegriff für dieses Wort ist Achtsamkeit inzwischen geworden. In meinen Augen ein bisschen zu häufig inzwischen benutzt, aber trotzdem total wichtig. Wir alle fahren, also ich kenne das von mir, also insbesondere so im letzten halben Jahr, wir fahren häufig im Autopilotmodus. In anderen Worten, wir machen Dinge wie Zähneputzen, Autofahren und so weiter, zuverlässig, aber völlig unbewusst. Leider haben, also wie gesagt, ich nehme mich da echt nicht aus, diesen Autopiloten häufig den ganzen Tag eingeschaltet. Das heißt, dass wir unsere eigenen Gefühle häufig gar nicht mehr wahrnehmen und stattdessen immer aktiv sind. Besser ist es für uns, wenn wir mal wieder einen Schritt zurückgehen, im wahrsten Sinne des Wortes tief durchatmen und uns fragen, was ist jetzt wirklich wichtig? Unser Hirn ist grundsätzlich so aufgebaut, dass wir schnell Entscheidungen treffen. Das hat mit der Evolution zu tun. Als vor ein paar hunderttausend Jahren der Säbelzahntiger vor einem stand, hatte man einfach nicht die Zeit zu überlegen, ob die Zähne wohl scharf sind, ob das Tier einfach nur Mundgeruch hat oder sowas. Man musste schnell entscheiden, kämpfen oder fliehen. Aber in unserem normalen Leben haben wir fast immer die Zeit, einmal durchzuatmen, zu fühlen, was ist gerade mit mir los, was ist die Situation. Unterschätzt nicht die Kraft der Gefühle. Es gibt dazu, zu der Kraft der Gefühle, ein ganz spannendes Experiment, von dem da in diesem Seminar berichtet wurde. Zwei Spieler sitzen sich gegenüber und haben jeweils 4 Kartensets, 2 rote, 2 blaue Karten. Man sieht also nur die Rückseite von den Karten. Die Spieler kennen die Regeln nicht und ziehen eine Karte und ein Schiedsrichter entscheidet, wer gewinnt. Nach 50 Zügen, also man hat dann die so ein bisschen an EKG und EEG und was weiß ich was alles angeschlossen, also ein bisschen verdrahtet. Und nach 50 Zügen beginnen beide Spieler zu ahnen, dass die Regel ganz einfach ist. Nimm vom blauen Deck und du gewinnst oder kriegst einen Punkt. Nach 80 Zügen haben die Spieler Gewissheit gehabt. Ich weiß, wenn ich die blaue Karte ziehe, kriege ich einen Punkt. Nach 10 Zügen aber haben die Spieler emotionale Reaktionen gezeigt. Schwitzende Hände, Stresssymptome. Das heißt, nach 10 Zügen wusste das Hirn schon, wie die Regeln ist. Obwohl das eben, bis es wirklich verstandesmäßig verarbeitet wurde, hat es doch mal 40 Züge gedauert. 5-mal so lange. Also, achtet auf euer Bauchgefühl. Das nächste ist die Selbststeuerung, was darauf aufbaut. Bei allen Fluchtreflexen und Ängsten vor dem Säbelzahntiger, ihr erinnert euch, wir haben die freie Wahl, ob wir auf einen Reiz reagieren wollen. Also, der Reiz muss natürlich hier für unsere Mediziner, er muss im Gehirn ankommen. Also der Reflex, ihr kennt das, diese Kniereflex, man haut darauf, das Knie kickt. Das meine ich jetzt nicht, sondern der Reiz, in dem Moment, wo der Reiz im Hirn ankommt, haben wir die Möglichkeit zu reagieren. Ich hatte mal einen Vorgesetzten bei meinem ehemaligen Arbeitgeber. Es gibt einen Grund, warum ich nicht mehr da bin. Der war ziemlich unreflektiert. Er hörte irgendetwas und ohne nachzudenken kam eine Reaktion von ihm. Wir meinten häufig, dieser gute Mensch war rückenmarkgesteuert, weil eben nichts in seinem Hirn reflektiert wurde. War er natürlich nicht, aber er war sich seinen Wahlmöglichkeiten, wie er auf irgendwas, was wir gemacht haben, reagierte, war er sich leider nicht bewusst. Eigentlich schade, weil er eigentlich auch ein netter Mensch war oder ist. Selbststeuerung, die Selbstwahrnehmung, der erste Punkt voraus. Aber es geht dabei nicht ums Unterdrücken, Leugnen oder Vermeiden von Gefühlen, sondern es geht wirklich um diese bewusste Entscheidung, wie ich reagieren möchte. Ihr kennt doch bestimmt den berühmten Satz, Schatz, der Mülleimer ist voll. Spontane Reaktionen sind nicht abschließend, je nach Qualität der Beziehung. Oh Mann, jetzt muss ich dieses blöde Ding schon wieder rausbringen. Warum muss ich das eigentlich immer machen? Oder, ja, ich weiß. Oder, oh, danke für den Hinweis. Heute bin ich ja mit der Müllrunde dran und morgen wird der Müll abgeholt. Oder, wenn man gar nichts mehr zu sagen hat in der Beziehung, hast du was gesagt? Ich habe nichts verstanden. Durch die Selbststeuerung überlegen wir kurz. Manchmal ist es auch gut, vielleicht ein bisschen länger zu überlegen, wie wir reagieren wollen. Im ersten Moment bin ich von diesem Satz vielleicht tatsächlich genervt. Oh, jetzt sagt ihr schon wieder, ich muss das rausbringen. Aber ich habe die Wahl, einmal durchzuatmen und entscheiden, ob ich dann zurückzicken will oder ob ich zum Beispiel sagen möchte, mach das doch selber oder, oh ja, stimmt, bringst du ihn raus oder soll ich das machen? Generell gesagt, nehmt immer mal wieder einen Perspektivwechsel vor. Überlegt, was gerade passiert, bevor ihr reagiert. Fragt nach euren Motiven und reagiert erst dann, wenn ihr die verstanden habt. Das ist bei Alltagsgesprächen vielleicht nicht ganz so wichtig, aber ich denke, es ist hilfreich, das immer zu berücksichtigen, Dieser Satz mit dem Mülleimer, den kennen wir alle und er kommt täglich in irgendeiner Form mehrfach vor. Es gibt ja auch diesen blöden Spruch, vor Reden Gehirn einschalten. Er ist total platt, aber im Grunde genommen trifft es den Kern. Kurz innehalten, nachdenken, reagieren. Das ist Selbststeuerung. Es gibt dann die Motivation. Der nächste wichtige Punkt für, wie zeige ich die Liebe? Wir alle wollen ein gutes Leben haben. Über dieses Thema haben wir ja in den letzten Wochen schon ganz viel gehört. Aber jeder Mensch hat seine eigenen Werte, auf denen er sein Leben aufbaut. Die Werte können unterschiedlich sein. Macht, Ordnung, Demut, Geld, Tierliebe. Das sind alles Werte, die die Basis für unsere Entscheidungen sind, bewusst oder unbewusst. Daher ist es gut und wichtig, dass wir unsere Werte und in Gesprächen die Werte des Gegenübers kennen und verstehen. Wenn ich mit jemandem zum Beispiel über Umweltpolitik diskutieren würde oder werde oder wie auch immer, und mein persönlicher Wert ist Erhaltung der Schöpfung, der Wert des Gegenübers ist aber dummerweise Gewinnmaximierung, dann haben wir zwei völlig verschiedene Werte, die nicht kompatibel sind. Und die Chance, dass wir darüber streiten, ist relativ hoch. Aber wir streiten dann gar nicht um das Thema Umweltpolitik, sondern wir streiten im Grunde oder diskutieren im Grunde genommen nur über unser unterschiedliches Wertesystem. Die Umweltpolitik ist dann nur das Ergebnis davon. Und deshalb ist es, denke ich, total wichtig, das zu wissen, was einem wichtig ist. Überlegt das mal nächste Woche, schreibt es auch mal auf, es hilft wirklich. Es geht aber nicht darum, den anderen Menschen, wenn ich mein Wertesystem habe, zu ändern. Das funktioniert sowieso nicht oder ganz selten. Das kann durch Gebet funktionieren und es kann auch mal funktionieren, aber hier völlig ausgeschlossen, aber wenn mal so jemand versucht, den Ehepartner zu ändern, das kann er 30 Jahre machen, das kann auch noch mal 30 Jahre machen. Es geht stattdessen darum, mein Verhalten mit meiner Motivation abzugleichen und deshalb mein Verhalten wieder zu steuern. So, kleiner Exkurs, das gilt auch für unser Bibelverständnis. Je nachdem, wie unsere Werte sind, finden wir die Stellen, die wir bei Themen, wenn wir uns über ein Thema Gedanken machen in der Bibel, finden wir die Stellen und finden die relevant oder nicht relevant. Man kann in der Bibel ganz, ganz viel argumentieren, sonst hätten wir nicht 2000 Jahre Kirchenstreit gehabt. Ob nun das Abendmahl so oder so und ob nun hier und da. Ihr ahnt, glaube ich, was ich meine. Empathie, Mitgefühl. So, jetzt wird's spannend. Jetzt kommt nämlich die Interaktion mit den anderen, mit den Menschen um uns herum. Es gibt sehr spannende Untersuchung über viele Themen. Eins wurde uns rausgesucht. Was sind die 5 Motivationspunkte, um ein Team erfolgreich zu machen? Also Google hat konkret sich überlegt, unsere Top-Teams weltweit, was haben die für Motivationsgründe? Warum sind die gut? Diese Frage könnte man sich auch mal für die Gemeinde stellen. Platz 5 ist der Einfluss. Teammitglieder glauben, dass ihre Arbeit wichtig ist und Veränderung bewirken. Haken dran, wenn ich der Meinung bin, ich bin hier in der Gemeinde und ob ich hier bin oder nicht, bringt das die Gemeinde nicht weiter. Die Bedeutung. Die Arbeit ist für die Teammitglieder persönlich wichtig. Macht es mir Spaß zu arbeiten? Glaube ich, dass es mich weiterbringt? Ist auch für jedes Team wie auch jede Gemeinde. Struktur und Klarheit. Teammitglieder haben klare Rollen, Pläne und Ziele. Auch das kennen wir. Bei den meisten Unternehmen hört es an diesem Punkt auf, die Motivation von Teams zu motivieren. Aber es gibt noch 2 ganz spannende weitere Punkte. Es ist die Verlässlichkeit. Auch das, finde ich, ist keine große Überraschung. Die Teammitglieder arbeiten gut, wenn sie die Aufgaben rechtzeitig erledigen und vereinbarte Qualitätsansprüche erfüllen. Auch da denke ich noch keine Überraschung. Was mich überrascht hat, war der 5. Punkt. Der wichtigste Punkt für ein erfolgreiches Team ist die psychologische Sicherheit. Die Teammitglieder fühlen sich sicher, Risiken einzugehen und sich angreifbar vor anderen zu machen. Wenn man also volles Vertrauen hat in die anderen Teammitglieder, wie auch hier in der Gemeinde, wenn wir wissen, wir können hier was machen, es kann auch mal schief gehen, aber wir werden aufgefangen. Wir können mal Bockmist machen, aber es macht nichts, weil wir aus Fehlern lernen können. Das ist der wesentliche Punkt, ein erfolgreiches Team zu haben. Als ich das hörte, was sie eben schon andeutete, wurde mir klar, dass das letztendlich der Grund ist, warum wir hier heute uns treffen. Beziehungspflege ist so wichtig. Nur in einer gesunden Beziehung kann diese psychologische Sicherheit geschaffen werden. Und dann kann jeder jeden so hinnehmen, wie er ist. Wie auch beim Thema Motivation geht es nicht darum, den anderen zu ändern, sondern ihn zu erkennen. Wenn ich empathisch, also einfühlsam bin, will ich den anderen nicht therapieren, wenn wir über irgendein Problem sprechen. Es geht nicht darum, dass ich sage, ach du, das verstehe ich total gut und ich empfehle dir mal, geh mal, mach mal das und das und das. Darum geht es nicht. Es geht auch nicht um die Zustimmung zu seinem Verhalten. Es geht nur um die Frage, dass ich verstehen kann, wie er tickt, warum er so tickt, wie er tickt, ohne es auch gut zu finden, ohne zu werten. Das schafft die Sicherheit. Wir haben auf dem Seminar eine tolle Definition von Mitgefühl gehört. Und wir können das Mitgefühl durch unseren christlichen Begriff Barmherzigkeit auch austauschen. Mitgefühl kann definiert werden als die Fähigkeit, auf das Erleben von anderen zu achten, ihnen das Beste zu wünschen und zu spüren, was ihnen wirklich dient. Nochmal. Mitgefühl kann definiert werden als die Fähigkeit, auf das Erleben von anderen zu achten, ihnen das Beste zu wünschen und zu erspüren, wie es ihnen wirklich geht. Es geht immer um andere, es geht nicht um mich. Ich denke, dass dieses Mitgefühl, christliche Nächstenliebe, wie immer ihr das auch nennen wollt, das zentrale Thema für uns alle sein sollte. Ich habe euch einen kleinen Videoclip mitgebracht, wo es natürlich um das Thema Mitgefühl geht. Große Überraschung. Hintergrund: Die junge Frau, die ihr gleich sehen werdet, hat bei einem Gesangswettbewerb gewonnen. Das ist wichtig. Und darf bei einem NBA, also Baseball League in den USA, die Nationalhymne singen. Das ist da. Ignoriert mal bitte diesen ganzen Pathos um dieses ganze Thema drumherum, sondern konzentriert euch mal bitte nur auf die junge Frau. Und achtet gleich mal auf den Mann, der in diese Szene einschreiten wird.
Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the stars like stars.
Kennt ihr so eine Situation?
Stripes and bright stars through the perilous fight. Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets rang loud, and the gave proof through the night.
Das ist Liebe pur. Das war der Trainer von der gegnerischen Mannschaft. Das, finde ich, ist Liebe pur, was der gemacht hat. Der Trainer hat die Frau gesehen. Er hat gesehen, was für eine Situation sie ist. Er konnte sich in sie hineinversetzen. Er kann nicht singen. Der singt noch schlechter als ich. Nein, ich singe schlechter als er. Aber das war ihm völlig egal. Es ging ihm nur darum, wie kann ich diese Frau stützen? Wie kann ich ihr helfen? Er hat, wenn ihr gesehen habt, er hat mal mitgesungen, er hat mal nicht mitgesungen, als sie wieder dann den Text hatte, dann gingen sie wieder raus, dann fing er wieder an mitzusingen, dann hat er die anderen Zuschauer motiviert, auch sie zu unterstützen. Es ging ihm überhaupt nicht um sich. Es ging ihm ausschließlich darum, wie kann ich den anderen Menschen fördern? Und ich glaube, das ist sein Wert, also er ist ein sehr erfolgreicher Basketballtrainer. Sein Wert ist, andere Leute zu unterstützen. Und deshalb müssen wir unsere Werte kennen und deshalb ist das total wichtig. Dann funktioniert's. Das war jetzt ein positives Beispiel, wie man unterstützen kann, aber es gibt nun mal dummerweise auch Leute, die einfach nur nerven. Also ich kenne solche Leute, nicht viele, aber es gibt sie. Aber auch dann ist es so, wie der Trainer die Entscheidung gehabt hat, wie will er reagieren, ist es unsere Entscheidung, wie wir auf Leute reagieren, die uns nerven. Aber auch dann, achtet auf euch, es ist gerade nicht die Selbstaufgabe und prüft, bevor ihr handelt, ob das, was ihr machen wollt, ob das mit euren Werten übereinstimmt. Und wünscht immer dem anderen das Beste. Seid gleichmütig, aber nicht gleichgültig. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn ich gleichgültig bin, ist mir der andere völlig egal. Dann ist es mir, ob der nun die Brücke runterspringt oder nicht, so what? Aber bei Gleichmut ist man trotzdem empathisch, man hat Mitgefühl, man ist gekoppelt mit dem anderen Menschen. Das ist eine der wesentlichen Botschaften in der Bibel. Wir sollen tun, was anderen dient. Und wir dienen einander in Liebe. Punkt 5. Soziale Kompetenz. Das alles, was ich euch eben so erzählt habe, hat ja alles keinen Selbstzweck. Wir wollen Gott, den anderen und uns selbst lieben. Wie ich schon anfangs sagte, wenn wir uns nicht selbst lieben, können wir nicht den anderen lieben und Gott schon gar nicht. Es ist unsere Entscheidung, was wir tun wollen, wie wir auf Situationen reagieren. Das Argument, das ist eben menschlich, ist in meinen Augen im Grunde genommen falsch. Eben weil wir Menschen sind, haben wir nicht nur Reflexe, sondern bewusste Reaktionen. Es ist entscheidend, dass wir immer nur das Positive und das Gute in unserem Gegenüber sehen. Die Menschen lernen leider sehr schnell, wie begrenzt wir sind. Es gibt Studien, die das ganz eindrucksvoll zeigen. Zum Beispiel, eine Gruppe von Menschen muss schwere Wörter auswendig lernen. Große Überraschung, mit mäßigem Erfolg. Die Parallelgruppe lernt einfache Wörter auswendig. Mit großem Erfolg. Große Überraschung. Nach 3 Durchgängen kriegen dann beide Gruppen die gleichen Wörter. Die erste Gruppe mit den schwierigen Wörtern hat nach 3 Durchgängen gelernt, dass sie nicht auswendig lernen kann und schneidet bei dem Test mit den gleichen Wörtern signifikant schlechter ab. Das geht schnell, jemanden zu demoralisieren. Ne? Deshalb ist es so wichtig, dass wir liebevoll, aufbauend und wertschätzend sind. Noch ein anderes Experiment, was ich da von diesem Seminar mitgebracht habe. Wissenschaftler wissen ziemlich genau, wo im Gehirn das Empathiezentrum liegt. Das kann man mit dem MRT kann man ziemlich gut messen. Wissenschaftler haben da einen Versuch aufgebaut, dass den Leuten, wo die Gehirnströme gemessen wurden, ein Bild gezeigt wurde, wo hier in der Hand eine Nadel reingepikst wurde. Das ist nicht schön. Ich hoffe, das Bild war nur gefaked. Ich hoffe, das haben die nur gebaut, weil mir tut sowas körperlich weh, wenn ich so ein Bild sehe, wo da so eine Spritze durchhaut. Über diesem Bild wurden dann Begriffe eingeblendet. Afrikaner, Europäer, Moslem, Christ, Mörder, wie auch immer. Also da gab es sehr viele unterschiedliche. Das Entscheidende ist, je nachdem, ob man sich zu dieser Gruppe zugehörig fühlt oder nicht, hat man nachweislich unterschiedliches Mitgefühl. Wenn ich ein weißer Europäer bin, hat das nichts mit Rassismus zu tun, dass ich gegenüber einem Schwarzafrikaner weniger Mitgefühl habe. Das ist in unserem Hirn drin. Wir haben mehr Mitgefühl, wenn da drüber steht kleines Kind, als wenn da drüber steht Pädophiler. Das ist in uns drin. Das ist normal. Aber deshalb ist es so wichtig, Gemeinsamkeiten zu finden, wenn man mit Leuten unterwegs ist. Um das auch nochmal zu verdeutlichen, wir machen sehr viele von solchen wilden Seminaren in der Firma. Das finde ich auch immer sehr spannend. Letztes Jahr hatten wir einen vom BKA Bundeskriminalamt, einen ehemaligen Verhörspezialisten. Bevor der in ein Verhör reinging, hat er sich die Akte durchgelesen und das Gute in dem Menschen gesucht. Er sagte, das ist manchmal schwer. Wenn ich weiß, der ist bandenmäßig organisiert oder er ist ein Pädophiler, das meinte er, es ist schwer. Aber wenn ich nicht in der Akte irgendeinen guten Punkt von dem finde, von diesem Menschen, kann ich mit ihm nicht connecten. Ich baue keine Basis mit ihm auf und ich werde nie ein erfolgreiches Verhör durchführen können. Und in dem Moment, wo er da mit dem Menschen irgendeine Verbindung aufbaut, weiß er, okay, so kann ich mit dem kommunizieren, so komme ich an ihn ran. Deshalb ist es eben auch so für uns in der Gemeinde wichtig oder bevor ich ein Streitgespräch oder wenn ich weiß, ich habe eine schwierige Diskussion mit meinem Vorgesetzten, mit meinem Partner, mit wem auch immer, guckt erst, wo das Gute in dem anderen ist und dann fangt an zu streiten. Reflektiert immer wieder, prüft immer wieder. Das ist die Liebe, von der Markus spricht. Die Punkte sind natürlich ein Idealmuster, das ist mir völlig klar. Nicht? Also wir haben da 2 Tage geübt und man kann da also jahrelang über diese ganzen Themen forschen, arbeiten, trainieren. Und ja, das sind alles Punkte, die man trainieren kann, die kann man üben. Das ist nicht leicht, aber man kann es üben. Aber, und jetzt komme ich nochmal zu dem Unterschied zwischen Buddhisten und Christen. Die Buddhisten, es waren natürlich auch irgendwo alles buddhistisch angehauchte Trainer, die wir da hatten, ne? Ein paar Jahre im Kloster, mit 29 das dritte Burnout und und, also so. Die haben das Pech, die müssen diese ganzen Sachen aus sich lernen. Wir, Freunde, haben die Gewissheit, dass es Gott gibt. Und so diese 5 Punkte, diese Idealgefühle, so liebt uns Gott, bedingungslos. Wir haben dafür nichts gemacht, sondern Gott hat sich entschieden, so mit uns umzugehen. Er sieht das Positive. Er liebt uns. Er sieht, ja. Und das auch noch von Anfang an. Die Trainerin in diesem Seminar hatte gesagt, dass sie irgendwo 20 Jahre das studiert hätte, 800 Bücher gelesen hätte und jetzt eigentlich ziemlich fit ist. Leute, wisst ihr was? Wir haben 4 Bücher. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Da steht alles drin. Lasst uns diese Liebe leben. Amen.